Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Hiob.
Wir haben die sechs Prüfungen Hiobs gesehen und kommen zur siebten. Aber die ist sehr schwierig zu finden. Kapitel 2, Vers 11. Und die drei Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war. Und sie kamen, ein jeder aus seinem Orte. Eliphas, der Themaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamathiter. Und sie verabredeten sich, miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre Augen von Ferne und erkannten ihn nicht. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und zerrissen ein jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmelwärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach: Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, welche sprach: Ein Knäblein ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis, nicht frage Gott nach ihm droben, und nicht erglänze über ihm das Licht. Bis dahin. Es scheint, es gibt nur 6 Prüfungen. Aber wir haben gesehen, nach 4 Prüfungen, Hiob hat nicht gesündigt, überhaupt nicht. Nach 6 Prüfungen, Hiob hat nicht gesündigt mit seinen Lippen. Und dann kommen seine Freunde auf Besuch und plötzlich beginnt Hiob, seinen Geburtstag zu verfluchen. Und das ist keine kleine Sache. Wenn ein Mensch gewissermaßen seine Geburt verflucht, in den Propheten heißt es: Wehe dem, der zu seinem Vater sagt: Warum hast du mich gezeugt? Das gibt es. Und da sagt Gott: Wehe, wenn Kinder ihren Eltern sagen: Warum hast du mich gezeugt? Also wir sehen hier natürlich ein verzweifelter Mensch, aber er verflucht seine Geburt. Was ist geschehen? Warum kommt jetzt plötzlich dieser Ausbruch, dieser Vulkan? Da kommen doch 3 Freunde und die wollen ihn trösten. Übrigens, es heißt in Vers 11 am Schluss: Und sie verabredeten sich, miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen. Der hebräische Ausdruck heißt ganz wörtlich: um die Köpfe zu schütteln. Aber das ist so eine Redewendung, das bedeutet Beileid bezeugen. Aber das hat etwas sehr Tiefes drin. Was heißt Beileid bezeugen? Das ist nicht erst dann, wenn wir wissen und verstehen, warum jemand leidet. Sondern schon das ist eine Hilfe, wenn wir jemandem sagen: Du, wir verstehen es auch nicht, warum das so gekommen ist. Wir sind genau gleich wie du, wir blicken auch nicht durch. Das ist schon Beileid. Wir Menschen verstehen einfach nicht diese Dinge. Gut, sie sind gekommen, um zu trösten. Sie weinen, aber nachher kommt dieser Vulkan. Sieben Tage und sieben Nächte, die waren nicht so gestresst wie wir in unserer Gesellschaft. Die konnten kommen und einfach sieben Tage hinsitzen und nichts sagen. Das ist unglaublich, muss doch etwas geschehen. Aber das ist uns völlig abhandengekommen. Wir sind so gedrückt und gestresst. Und die Menschen damals, die haben eine ganz andere Lebensauffassung, Lebenshaltung gehabt. Und dann kommen ja auch ihre Reden und da merkt man, wie viel die nicht nur einfach da gesessen sind, sondern wie viel die reflektiert nachgedacht haben über das Leben, über die Natur, über die Geschichte, über Gott. Das waren nicht einfach Faulenzer, aber die haben viel, viel mehr reflektiert. Und in unserer Gesellschaft, wer darf sich Zeit nehmen, um nachzudenken? Ich meine, wenn man spazieren geht, dann muss man doch noch zwei Dings da drin haben. Und eine Mini-CD laufen lassen. Wo ist diese Ruhe, dieses Nachdenken über das Leben, über Gott, über die Natur? Das haben die alle gehabt. Und darum, man ist so überwältigt über diese Weisheit, die diese Freunde sich angehäuft haben im Laufe ihres Lebens. Nun, sie haben einfach sieben Tage geschwiegen. Und Hiob hat gemerkt, was die denken. Man muss nicht immer reden, damit man merkt, was der andere denkt. Die stellen mich in Frage. Die fragen sich, ob das alles nur Bluff war früher. Und das kommt dann auch in den Reden zum Ausdruck. Die drei Freunde machen es ihm klar. Hiob, du hast schwer dich Gott gegenüber verschuldet und darum ist das Unglück gekommen. Das ist eine Strafe für ein verstecktes, gottloses Leben. Also Hiob hat gemerkt, mein ganzes Leben in Gottes Furcht wird jetzt in Frage gestellt von meinen Freunden. Und das hat er nicht, das konnte er nicht ertragen und darum hat er dann schließlich seine Geburt verflucht. Es ist schon erstaunlich, da kann er 10 Kinder verlieren und sündigt nicht. Und da kann seine Frau ihn zum Abfall von Gott bewegen und er bleibt fest. Und da kommen seine Freunde und die denken, mit dem ist es grundsätzlich nicht in Ordnung. Und dann explodiert er. Und das macht deutlich, wo bei uns Menschen wahrscheinlich eine ganz besondere Schwachstelle ist. Wenn man uns als Person in Frage stellt und wenn man unseren Glauben, unsere Gerechtigkeit vor Gott in Frage stellt, das ist wahrscheinlich etwas vom Allerschwierigsten, das zu ertragen. Und da ist Hiob explodiert. Das heißt, 6 Prüfungen hat er wenigstens nach außen bestanden. 4 nach außen und innen, 6 nach außen und die 7. Prüfung hat er nicht bestanden. Aber durch all diese Diskussion hindurch, dann durch die Rede Eliphas hindurch, dann durch die Rede Gottes aus dem Sturm hindurch, schließlich hat Gott das Ziel erreicht und Hiob bereut in Staub und Asche. Und Gott kann ihn wiederherstellen. Also das macht deutlich, dass das Leiden Hiobs am Anfang eine andere Bedeutung hatte als das 7. Leiden. Das war irgendwie zur Erziehung von Hiob. Aber übrigens in Verbindung mit diesen 7 Leiden ein Spruch von Eliphas, Kapitel 5, Vers 17. Das ist geradezu prophetisch. Da sagt Eliphas, siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft. So verwirf denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen, denn er bereitet Schmerz und verbindet, er zerschlägt und seine Hände heilen. In 6 Drangsalen wird er dich erretten und in 7 wird dich kein Übel antasten. Er spricht also darüber, es gibt 6 Drangsale und später kommt dann die Rettung für dich. Ja, es kommen, zweite Verszeile, ja, es kommen 7 Drangsale und dann kommt kein Übel mehr an dich. ist geradezu prophetisch. Diese 6 Prüfungen einerseits, die 7. und dann kommt die endgültige Befreiung. Nun sehen wir, besonders die ersten 4 Prüfungen waren Leiden zur Ehre Gottes. In Johannes 9, da trifft doch der Herr mit seinen Jüngern einen Blindgeborenen. Und die Jünger fragen dann, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und der Herr sagt überhaupt nicht, weder er noch die Eltern. Sondern diese Krankheit ist, damit Gottes Herrlichkeit offenbar werde. Übrigens, die waren nicht irgendwie komisch, die Jünger, dass sie an Reinkarnation geglaubt hätten, oder? Hat der gesündigt, dass er blind geboren wurde? Sondern das war, der Hintergrund ist der. Die Rabbiner haben damals gelehrt, der Mensch ist nicht an sich böse, sündig. Also die Erbsündenlehre aus Römer 5, Vers 12 wurde im Judentum nicht festgehalten, leider. Und sie haben gesagt, der Mensch hat in sich 2 Tendenzen. Die Tendenz zum Guten, Jezer Tov, haben sie gesagt. Und dann Jezer Ra, die Neigung zum Bösen. Wenn nun ein Embryo, also ein Kind im Mutterleib, wenn bei ihm der Jezer Ra, die Neigung zum Bösen, überwiegt, dann wird das Kind geboren mit einem Geburtsschaden. Das war ihre Lehre. Und darum haben die Jünger gefragt, hat er gesündigt oder seine Eltern? Das ist ein ganz schrecklich. Ich meine, diese Eltern, die hatten ja schon genügend mit dieser schweren Behinderung. Ein Kind, das von Geburt an blind ist, aber damit waren sie gestempelt in der Gesellschaft. Das ist nämlich ein ganz besonders böses Kind, das die bekommen haben. Und der Herr sagt, nein, überhaupt nicht. Nicht er hat gesündigt, auch die Eltern nicht schuld, sondern Gott hat dieses Leiden gegeben, damit schließlich die Herrlichkeit Gottes offenbar werden soll. Und darum hat er dann den Blindgeborenen geheilt. Und das ist ja eines von diesen 7 ganz besonderen Wundern im Johannesevangelium, das sehr, sehr spezielle Bedeutung hat. Also es gibt Leiden, das nicht eine Folge der Sünde ist, sondern das zur Herrlichkeit Gottes dienen sollte. Und das sehen wir ganz ausgesprochen bei den ersten 4 Prüfungen bei Hiob. Das war zur Ehre Gottes. Und die ganze Engelwelt musste anerkennen, Hiob ist wirklich ein erlöster Mensch. Das ist nicht etwas Gespieltes, sondern der bleibt treu und fest in seinem Glauben, auch wenn er alles verloren hat. Und auch bei den 2 weiteren ist es zur Ehre Gottes, wenn die Frau ihn zum Abfall aufruft und er ganz klar sagt, du redest wie die gottlosen Frauen sprechen. Wir haben das Gute angenommen, sollen wir jetzt nicht das Böse auch akzeptieren? Das ist zur Ehre Gottes. Aber dann finden wir die 7. Prüfung, die war zur Erziehung von Hiob. Und in Hebräer 12, Vers 4 bis 11 wird gesagt, dass Gott mit den Gläubigen auch heute so verfährt, dass er sie erzieht durch Leiden, wie ein Vater Kinder erzieht. Und das ist nicht irgendwie, weil sie besonders sündige Menschen wären, weil sie besonders gottlos wären, sondern einfach zur Erziehung haben wir das alle nötig. Also Leiden zur Erziehung ist etwas ganz Normales. Und besonders die 7. Prüfung, aber eigentlich schon 5 und 6 haben damit gespielt, waren da, um den verborgenen Stolz Hiobs aufzudecken. Es war etwas Stolzes da, aber er war nicht ein gottloser Mensch, wie die Freunde das bezeichnen, sondern es war etwas Gottloses da und das wollte Gott bei Hiob durch Leiden korrigieren. Und am Schluss verabscheut er in Staub und Asche. Es gibt also Leiden zur Erziehung, es gibt Leiden zur Ehre Gottes. In 2. Korinther 12, Vers 7 wird sogar gesagt, es gibt Leiden zur Prävention. Paulus sagt, Gott hat mir einen Dorn ins Fleisch gegeben, ein Leiden, schweres Leiden, damit ich mich nicht überhebe, weil er so viele Offenbarungen bekommen hatte. Also das Leiden, das Paulus hatte, war nicht, weil er gesündigt hatte, weil er hochmütig war, sondern damit er nicht hochmütig wird. Das ist Prävention. Aber wir finden zum Beispiel auch Leiden mit einem anderen Sinn. In 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4 sagt Paulus, dass er durch Leiden gegangen ist und Gottes Trost erlebt hat, damit wir die trösten können, die durch Drangsal gehen. Das heißt, Paulus hat gelitten, damit er verstehen konnte, wie es ist, wenn andere leiden, damit er sie besser trösten kann. Das ist auch wieder ein ganz anderer Aspekt. Fragt einer sich, warum hatte ich eine Phase von Depression in meinem Leben? Ja, damit man vielleicht dann in bestimmten Situationen Depressive verstehen kann und denen nicht einfach sagt, du doch nicht so komisch, Kopf hoch, ist dir gar nichts und du machst immer so. Nein, dass man versteht, wie komisch das ist, wenn man in Depression ist und Dinge werden groß, die wenn einen nüchtern überlegt, das ist eigentlich gar nichts. Ich spreche jetzt von einem konkreten Beispiel, es gibt ganz Verschiedenes. Aber damit man da überhaupt mitfühlen kann, also leiden, damit wir wieder andere trösten können. Und was soll das letztlich? In 2. Korinther 1, Vers 3 wird Gott genannt, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes. Wir können Gott nur so erleben, wenn wir durch Leiden hindurchgehen. Sonst ist das rein theoretische Theologie. Gott ist ein Gott des Trostes. Was heißt das, wenn man es noch nie erlebt hat? Ganz konkret, was es heißt, Gott tröstet in einer schweren Situation. Also Gott erleben als das, was er ist, ein Gott des Trostes. Und dann finden wir aber in 1. Korinther 11, Vers 30, sagt Paulus, wegen des unwürdigen Abendmahls in Korinth sind etliche krank und sogar gewisse sind gestorben. Und es war ein Gericht an Gläubigen. Paulus sagt dann nachher, geschieht zur Züchtigung, also zur Erziehung, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Die sind nicht verloren für die Hölle, aber es ist ein Gericht Gottes, dass ihr Leben auf Erden verkürzt worden ist. Ein Gericht. Und dann können wir noch unterscheiden, das Gericht an den Verlorenen, das ist die ewige Pein, Offenbarung 20, 11 bis 15 und viele andere Stellen. Also, Leiden ist so vielfältig. Es gibt so viele verschiedene Gründe. Und die Freunde Hiobs, die haben einfach gesagt, er leidet, also ist gottlos. Ganz konsequente Logik, aber mit zu wenig Faktoren drin. Die Rechnung war falsch. Und eben auch heute, das Leiden ist viel komplexer. Wenn wir jemanden sehen, leiden sehen, dann müssen wir uns fragen, ist das Leiden zur Ehre Gottes, zur Erziehung, zur Prävention, zum Mitgefühl oder zum Gericht? Zum Gericht ist eine Möglichkeit unter vielen. Und in der Realität ist es sogar oft noch eine Mischung von den verschiedenen. Das haben wir auch bei Hiob jetzt gemerkt. Prüfung 5 und 6 war bereits eine Mischung. Also das Leben ist ein bisschen komplizierter, als man es gerne haben möchte. Aber das haben wir alles schon gemerkt. Nun, eine Charakterisierung der vier Freunde Hiobs. Eliphas, der würdigste, älteste, beginnt. Eine Antwort auf den Vulkanausbruch Hiobs, der seinen Geburtstag verflucht hatte. Sehen wir übrigens hier, das Thema Geburtstag spielt eine große Rolle im Buch Hiob. Seine 10 Kinder, die haben immer so eifrig Geburtstag gefeiert. Das war für sie wichtig. Das ist etwas Schönes, dass man auf die Welt gekommen ist. Ja, Frage ganz persönlich, wann hast du das letzte Mal dafür gedankt, dass Gott dich gemacht hat, dass es dich gibt? Ja, also mindestens am Geburtstag kann man mal besonders dran denken und dann kann man vielleicht auch mal der Mutter danken, dass sie nicht irgendeine Pille geschluckt hat oder so. Ja, es ist ja nicht mehr selbstverständlich heute, wenn in der Schweiz etwa 60.000 Kinder abgetrieben werden pro Jahr. Weltweit über 50 Millionen. Da kann man ruhig der Mutter mal am wenigsten am Geburtstag mal Danke sagen, dass sie 9 Monate sich so eingesetzt hat und dann nachher noch einige Jahre dazu. Ja, und das macht es noch dramatischer, wenn Hiob dann, in dessen Familie Geburtstage eine Rolle gespielt haben, dann seinen Geburtstag schließlich verflucht, als Irrtum in der Schöpfung. Übrigens, die Zeugen Jehovas haben davon abgeleitet, dass man nicht Geburtstag feiern soll. Die machen das ja nicht. Eben, das war jedenfalls bei Hiob ging das schief und sie begründen es jedenfalls mit dem Geburtstag in Evangelien, wo Herodes der Tochter der Herodias, der Salome, gefragt hat: Was möchtest du? Bis zur Hälfte meines Besitzes, weil sie so schön getanzt hatte. Und dann sagt sie: Ich möchte den Kopf von Johannes dem Täufer. Also, auch da wieder ein anderes Beispiel von Geburtstagfeier in der Bibel und es ist jedes Mal schlecht. Ja. Ja gut, aber man musste das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Das heißt nicht, dass Geburtstagfeiern an sich etwas Schlechtes ist. Nein, es ist etwas Besonderes. Wir sind zum ersten Mal geboren worden. Das war die Voraussetzung, dass wir ein zweites Mal geboren werden konnten. Die Neugeburt ist bedingt durch die erste Geburt, ja? Also, Hiobs ältester Freund Eliphas beginnt. Und wie argumentiert er? 4, Vers 7. Gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Also er argumentiert, schau mal, das gibt's ja gar nicht, dass ein unschuldiger Mensch umkommt und dass ein rechtschaffener Mensch ausgetilgt wird. Das ist das Argument, du bist absolut daneben. Und jetzt argumentiert der Vers 8, so wie ich es gesehen habe, der alte Eliphas, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Das ist ganz klar, ich habe das erlebt. Ich bin alt geworden und ich habe das immer, immer so gesehen. Das ist ganz eindeutig. Seine langjährige Erfahrung. Und dann hat er noch eine Vision. Das bringt er auch als Argument ein. In Vers 16. In Vers 12. Und zu mir gelangte verstohlen ein Wort. Und mein Ohr vernahm ein Geflüster davon. In Gedanken, welche Nachtgesichter hervorrufen, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, kam Schauer über mich und Beben und durchschauerte alle meine Gebeine. Und ein Geist zog vor meinem Angesicht vorüber, das Haar meines Leibes starrte empor, also ohne elektrisch. Es stand da und ich erkannte sein Aussehen nicht. Ein Bild war vor meinen Augen, ein Säuseln und eine Stimme hörte ich. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als der ihn gemacht hat? Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, deren Grund im Staube ist. Wie Motten werden sie zertreten, vom Morgen bis Abend werden sie zerschmettert, ohne dass man es beachtet. Kommen sie um auf ewig. Ist es nicht so, wird ihr Zeltstrick an ihnen weggerissen, so sterben sie und nicht in Weisheit. Soweit Eliphas Traum. Wie soll man den Traum einschätzen? Schon eigenartig. Er hat es als göttliche Vision im Traum aufgefasst und als Argument gebracht, um das noch zu unterstreichen. Aber sehr fragwürdig, was ist wohl diese Quelle gewesen? Es war ein Geist und er konnte die Gestalt gar nicht richtig ausmachen und dann eben dann diese Rede im Traum. Eigenartig. Also wir können diskutieren über die Quelle dieses Traumes. Es wird nicht geklärt in der Bibel. Eben, das Leben ist ein bisschen komplizierter, als wir es gerne möchten. Auch hier. Also das ist die Argumentationsart von Eliphas. Jetzt versuchen wir, Bildad zu charakterisieren. Das ist der mittleren Alters von diesen drei. In Kapitel 8, Vers 8 sagt er zu Hiob: Denn befrage doch das vorige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Denn wir sind von gestern und wissen nichts. Denn ein Schatten sind unsere Tage auf Erden. Werden jene dich nicht belehren, dir sagen und Worte aus ihrem Herzen hervorbringen? Also, Bildad spricht sehr modern. Wir sind von gestern und wissen nichts, ja? Das ist ganz unsere Sprache. Aber er sagt es nicht von seinem Kollegen, sondern sagt von sich oder von allgemein. Wir sind von gestern und wissen nichts. Aber eben, es ist wichtig, wir müssen die frühere Generation befragen und das, was schon ihre Vorväter erforscht haben. Für ihn ist also die Überlieferung der Generationen, die Tradition, sehr wichtig. Und er kommt zum gleichen Schluss wie Eliphas. Jemand, der so leidet wie Hiob, muss ein Gesetzloser sein. Und Hiob wird immer wilder in seinen Antworten, steigert sich. Aber eben, die Argumente sind auch sehr stark. Und dann kommt Zophar, der dritte Freund. Und wenn man seine Argumentation liest, er sagt nicht so, wie ich es gesehen habe. Er war ja der Jüngste von allen. Er sagt auch nicht, frag die früheren Generationen. Nein, für ihn ist sowieso alles klar. Seine Argumentation, Kapitel 11 und 20, So und so ist es, alles ist klar. Und da sehen wir das jüngste Alter dieser drei, eine Person, die überzeugt ist von seinem eigenen scharfen Urteil. Und so können wir effektiv die verschiedenen Lebensabschnitte charakterisieren. Junge Leute, die sind nicht irgendwie belastet durch eine lange Vorgeschichte, die können sich noch viel schneller aus Bindungen der Tradition lösen. Und sie haben daher auch die Fähigkeit, viel konsequenter zu überlegen. Wenn das so ist, dann will ich nicht mehr damit zu tun haben. Das sagt nicht so schnell ein 60-Jähriger. Sagt, ja, man wird viel toleranter, nachsichtiger, eben weil man gemerkt hat, dass alles ein bisschen komplizierter ist, als wie man es mit 20 gesehen hat. Und dass nicht alles so schwarz-weiß ist. Aber das jüngere Alter sagt, so, zack, zack. Aber mit scharfer Logik. Und in Kapitel 42 haben wir gesehen, 7 bis 9, alle drei Freunde waren falsch. Alle drei haben Unrecht über Gott geredet. Und das relativiert einiges. Also man kann viel Erfahrung haben und eine Vision noch dazu. Und das Urteil ist falsch. Man kann sich auf die Tradition der Väter berufen und das Urteil ist falsch. Und man kann scharfsinnig und logisch denken und das Urteil ist falsch. Sehr ernüchternd. Und dann kommt der Allerjüngste, Elihu. Und er erklärt alles in einem anderen Licht. Und erklärt, dass Gott durch Leiden erzieht. Dass er das Gute des Menschen will. Er hat sich zurückgehalten und jetzt will er das deutlich machen, Gott erzieht. Und dann beschreibt er in seiner Rede, wie Gott auch in der Natur handelt und er beschreibt einen Sturm, einen schrecklichen Sturm mit Blitz und Donner. Und ganz am Schluss beschreibt er, wie nach dem Sturm der Himmel sich klärt. Lesen wir aus Hiob 37. Vers 14, nimm dieses zu Ohren, Hiob, stehe und betrachte die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott sie beladet und leuchtend lässt den Blitz seines Gewölks? Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land schwül wird von Süden her, kannst du gleich das Himmelsgewölbe ausbreiten, fest wie ein gegossener Spiegel, tue uns kund, was wir ihm sagen sollen. Und Vers 20, soll ihm gemeldet werden, dass ich reden wolle, wenn jemand zu ihm spricht, er wird gewiss verschlungen werden, und jetzt sieht man das Licht nicht, welches leuchtet am Himmelsgewölbe, aber ein Wind fährt daher und reinigt dasselbe. Die ganzen Gewitterwolken werden weggereinigt. Und ganz ausführlich schon früher spricht er eben über diese Wetterphänomene in der Natur und zeigt, wie Gott am Schluss alles reinigt und alle dunklen Wolken wegtut. Also es ist, Hiob, eigentlich ein Sturm in deinem Leben. Aber nach dem Sturm kommt das Licht und der gereinigte, der von Sturmwolken gereinigte Himmel. Und damit nimmt er bereits vorweg, was damit Hiob geschehen sollte. Es war ein Sturm, eine Sturmphase, durch die er hindurchgehen musste. Hiob antwortet nichts. Aber innerlich arbeitet es. Und dann kommt eben Gottes Rede in Kapitel 38 und ausgerechnet aus dem Sturm. 38,1. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach. Und so weiter. Also wir sehen, wie Elihus Rede hat nämlich Gottes Rede bereits vorbereitet. Was ist der Unterschied zwischen Elihu und seinen drei anderen Freunden? Er hat nicht schwarz-weiß gedacht und war aber auch nicht voreilig. Er ließ die anderen reden, hat nie sich eingemischt, bis sie aufgehört haben und dann hat er seine Erkenntnis vorgebracht. Gut, er war sehr überzeugt von dem, was er sagte, aber das ist ja an sich nicht schlecht. Das wird ihm manchmal vorgeworfen. Der hätte so ein Selbstbewusstsein gehabt, furchtbar. Aber Paulus sagt zu Timotheus, ich will, dass du auf diesen Dingen, dass du diese Dinge mit aller Machtvollkommenheit lehrst. Also was wir als an biblischem Fundament haben, da sollen wir auch mit Sicherheit dazu stehen, ohne dass wir auf uns selber uns abstützen. Die Fehlüberlegungen der drei Freunde. Sie haben nicht differenziert zwischen einer direkten und einer indirekten Regierung Gottes auf Erden. Ich will erklären, was das heißt. Im tausendjährigen Reich wird Jesus Christus auf dieser Erde regieren als König in Jerusalem. Und er wird jede Rebellion gegen seine Herrschaft wird er unmittelbar bestrafen. Also es wird immer, Unrecht wird immer wieder bestraft werden. Und so wird er alle Probleme der Menschheit wird er lösen. Es wird keinen Krieg mehr geben. Aber wenn jemand Krieg machen möchte, dann wird er sofort intervenieren. Es wird keine sozialen Probleme mehr geben. Aber er wird seine Regierung sofort direkt durchsetzen. Aber heute hat Gott nicht eine so direkte Regierung auf der Erde. Und das erklärt, warum Dinge geschehen. Und da fragen wir, ja, wo ist Gottes Antwort? Warum interveniert er nicht? Das ist eigentlich unsere Situation heute, aber es war auch zur Zeit von Hiob, eine Zeit der indirekten Regierung. Gut, wir sehen im Buch Hiob, wie Gott manchmal durch Naturkatastrophen eingreift. Wir haben auch gesehen, wie Krieg kommen kann. Die Sabäer sind eingefallen, die Chaldäer sind eingefallen. Und Gott kann indirekt diese bösen Mächte brauchen für seine Ziele. Aber es ist eine indirekte Regierung, die immer Fragen offen lässt. Und solange diese Zeit der indirekten Regierung ist auf Erden, werden wir nie die Frage nach Gerechtigkeit lösen können. Erst im tausendjährigen Reich wird das gelöst werden. Aber die Freunde Hiobs, die haben das Leben angeschaut, als wäre eine direkte Regierung da. Wenn einer gottlos lebt, dann wird er von Gott gestraft. Und wenn einer gottesfürchtig lebt, dann wird er von Gott automatisch gesegnet. Fertig. Also sie haben richtige Dinge gesagt, die, wären sie geschehen im tausendjährigen Reich, das wäre die reine Wahrheit gewesen. Aber zur Zeit Hiobs war es falsch. Also sie haben eigentlich die Heilszeitalter-Unterscheidung nicht durchgeführt. darum, sie sagen viele richtige Dinge und darum kann Paulus in 1. Korinther 3, Vers 19 aus einer Rede der Freunde zitieren und damit argumentieren. Das stimmt, was die gesagt haben. Also richtig und trotzdem falsch. Und so kann es auch bei uns sein. Wir können auch Dinge sagen zu einer Person, die sind an sich richtig, aber wir sagen es der falschen Person und zur falschen Zeit. Und dann haben sie eben eine verengte Schau des Leidens. Für sie ist Leiden automatisch eine Folge persönlicher Sünde. Aber Leiden können viele verschiedene Gründe haben, wie wir gesehen haben: Erziehung, Prävention, Ehre Gottes, Mitgefühl, Gericht. Und wer findet noch mehr? Wir kommen jetzt zur Zeit Hiobs, zur allgemein. Wann hat Hiob gelebt? Leider finden wir kein Geschlechtsregister, keine Regierungszahl von einem König. Wir müssen also aus dem Buch selber heraus müssen wir versuchen, es zu datieren. Also der Hinweis im Judentum auf Mose, der mit der Verfasserschaft etwas zu tun hatte, das zeigt schon, dass es wohl zu den ältesten Büchern der Bibel gehört. Interessant ist, wir finden in dem Buch Hiob keine deutliche Anspielung auf geschichtliche Ereignisse, auf große geschichtliche Ereignisse nach 1. Mose 11, Turmbau von Babel und Völkerwanderung. Aber zum Beispiel in Kapitel 31, Vers 33 wird Adam erwähnt. Hiob kannte Adam als historische Person. In 38, 11 wird das Sintflutereignis vorausgesetzt. Also das hilft uns schon, grob zu sagen, sicher nachsintflutlich. Dann hilft uns aber vielleicht noch Hiobs Alter. Wie alt ist er? Oh, das wissen wir auch nicht so genau. Es wird nämlich am Schluss gesagt, in Kapitel 42, dass er nach all diesen Dingen noch 140 Jahre gelebt hat. Aber es wird uns nicht gesagt, wie viel davor. Aber Gott hat ja ihm alles doppelt zurückgegeben am Schluss. Dann können wir denken, dann hat er ihm das Leben auch noch doppelt geschenkt. Dann wäre also 140 ist 2x. X plus 2x ist x plus 140, dann ist das 210. Oder? Wenn er 70 war und danach noch 140 Jahre gelebt hat, dann hat Gott ihm das Doppelte noch danach gegeben. 210. Nun ist interessant, in dieser Größenordnung lebte Tara, der Vater von Abraham. Bei Abraham war das Alter schon tiefer. Er wurde 175. Also das ist kein Beweis, ein Argument, ihn vielleicht sogar in die vorabrahamitische Periode zu setzen. Abraham wird auch nicht erwähnt. Aber nicht allzu weit zurück, denn die Patriarchen, je näher wir zur Sintflut kommen, wurden noch bedeutend älter. Übrigens ist der Altersverlust vor der Sintflut, wissen wir, da sind die Menschen ganz, ganz alt geworden. Nach der Sintflut geht das hinunter, aber sukzessive. Eben bis Tara, etwas über 200 Jahre, dann Abraham 175 und später beim Auszug aus Ägypten, in der Wüstenwanderung, sagt Mose 70, wenn es hochkommt, so sind es 80. Gut, er wurde noch 120, aber das war schon besonders. Wenn man diese Jahreszahlen der Patriarchen nach der Sintflut von Noah, von Sem, bis auf Abraham aufzeichnet auf einer XY-Kurve, dann gibt das eine Funktion, eine komplizierte mathematische Funktion, also eine Quadratfunktion. Das ist schon erstaunlich. Konnte Mose solche Zahlen quasi mit Funktionsgleichungen dieser komplizierten Art. Nun, das ist sehr fragwürdig. Das ist keine Erfindung, sondern viele biologische Prozesse, die zeitabhängig sind, können mit solchen Exponentialfunktionen ausgedrückt werden. Und diese Zahlen entsprechen also einer Exponentialfunktion. Was hinweist, dass effektiv hier ein biologischer Prozess vorhanden war, den wir heute noch nicht kennen, nur andeutungsweise, der gewirkt hat, dass das Alter so zurückgegangen ist. Und das hilft uns nochmals ein bisschen, Hiob also in die vorabrahamitische Periode, aber doch einige Zeit nach der Flut einzureihen. Das weist hin auf das dritte Jahrtausend vor Christus. Dann wird die Kesita erwähnt in Kapitel 42, Vers 11. Das ist eine Münz- oder Gewichtseinheit, die man nur in der alten Geschichte der Bibel findet. Bei Jakob, 1. Mose 33 und bei Josua noch, Josua 24. Dann die Beschreibung des Klimas. Da habe ich einige Stellen hingefügt. Das Klima wird beschrieben mit viel Eis und Schnee. Und das überrascht. Denn Hiob lebte ja im Lande Uz. In Klagelieder 4, Vers 21 ist das Land Uz mit dem Land Edom in Verbindung gebracht. Und das wissen wir, wo das liegt. Edom ist Südjordanien. Das gehört zu den heißesten und trockensten Gebieten der Welt heute. Aber im Buch Hiob wird von ganz, ganz anderen klimatologischen Verhältnissen gesprochen. Das zeigt uns also auch, dass es hier eine sehr, sehr alte Zeit sein muss, wo das Klima deutlich anders war als heute. Und ferner, ich habe hier eine ganze Fülle von Stellen aufgefügt, das Buch Hiob spricht über viele schreckliche Katastrophen, von Erdverschiebungen, wo ganze Berge plötzlich umstürzen, oder von Flutwellen, die über das Land kommen und die Menschen verderben, sodass man zu seiner Zeit Wächter aufstellen musste gegen Flutwellen. Nicht wahr? Flutwellen kennt man ja heute auch noch, und die kommen durch Erdverschiebung in der Erdkruste. Dann kann sich plötzlich das Wasser im Meer massiv zurückziehen, und dann weiß man, jetzt kommt dann eine solche Flutwelle übers Land. Und die ist dann zerstörerisch. Also das weist auf sehr starke tektonische, also Plattenverschiebungen in dieser Zeit hin. Und in keinem anderen Bibelbuch wird so viel über Eis und Schnee gesprochen, wie gerade im Buch Hiob. Wo sogar gesprochen wird von riesigen Gewässern, die im Eis zufrieren. Ich muss mal ein Beispiel bringen. Hiob 38. Zunächst Schnee und Hagel. Aber Sie können das alles nachlesen in diesen Stellen, dann haben Sie das schön beieinander. Hiob 38, Vers 22. Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen und hast du gesehen die Vorräte des Hagels, die ich aufgespart habe für die Zeit der Bedrängnis, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Und dann Vers 28. Hat der Regen einen Vater? Oder wer zeugt die Tropfen des Taus? Aus wessen Schoße kommt das Eis hervor? Und des Himmels Reif, wer gebiert ihn? Wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Tiefe schließt sich zusammen. Tiefe, Tehom, bezeichnet in 1. Mose 1, Vers 2 den Urozean. Also nicht ein See, nicht ein kleiner Bach, sondern riesige Gewässer, die wie Gestein sich verdichten und durch Eis zusammengefroren werden. Und das passt natürlich in ein Schema von einer Eiszeit, wie man das im Kreationismus, in der Schöpfungsforschung, als Folge der Sintflut und ihrer Folgekatastrophen erklären kann. Das will also zeigen, dass eine Eiszeit hat es gegeben. In der Schule lernt man vier Eiszeiten. Aber man lernt dann vielleicht auch noch, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Eiszeiten zu unterscheiden. Und am besten machen wir eben nur eine draus. Ja, wobei man damit rechnen kann, mit Ausbreitung und Rückzug und wieder Ausbreitung, das ist klar. Aber als Folge der Sintflut und auch die Kontinentalverschiebung ist eine Folge gewesen der Sintflut. In 1. Mose 10 können wir aufschlagen. Da haben wir die 5. Generation nach Sem. Und da heißt es 10, Vers 25, und dem Heber wurden 2 Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Peleg heißt auf Hebräisch zum Beispiel auch Wasserbach. Und was ist ein Wasserbach? Das ist Teilung von Erde durch Wasser. Und hier hat er diesen Namen bekommen, denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Man wollte darin sehen einen Hinweis auf die Völkerzerstreuung nach Babel. Aber es steht nicht, denn in seinen Tagen wurden die Völker zerstreut. Es steht auch nicht, die Sprachen verwirrt. Es sind andere Ausdrücke als in 1. Mose 11, sondern die Erde zerteilt. Das Wort zerteilt ist hier Palak in der Nifalform. Ein Wortspiel Peleg, Palak, ja? Und wahrscheinlich hat Wegener, der ja 1917 die Kontinentalverschiebungstheorie aufgebracht hat, hat das wahrscheinlich von seinem Vater gehabt, die Idee, und der war Pfarrer. Der wusste das wohl aus 1. Mose 10. Und Wegener hat dann das vorgebracht, aber es wurde dann wieder verworfen, lange Zeit, bis man später noch stärkere Argumente bekommen hat durch die Untersuchung der Ozeanbecken. Ganz deutlich wurde, dass das stimmt. Dass also Südamerika sich von Afrika gelöst hat und Nordamerika von Europa und so weiter. Also es gab nach der Flut offensichtlich einen Superkontinent, der in nachsintflutlichen Katastrophen, nicht in Millionen von Jahren, sondern in kurzer Zeit, so zerteilt worden ist. Und schauen wir jetzt in Hiob, Kapitel 9. Auf dem Blatt sind dann noch mehr Stellen, nur so beispielhaft, 9 Vers 5. Hiob sagt von Gott, der Berge versetzt, ehe sie es merken, ehe der sie umkehrt in seinem Zorn, der die Erde aufbeben macht von ihrer Stätte und ihre Säulen erzittern. Also Berge versetzt, ehe sie es merken, das ist schon nicht ganz alltäglich. Oder Kapitel 14, Vers 18. Und doch ein Berg stürzt ein, zerfällt, und ein Fels rückt weg von seiner Stelle. Wasser zerreiben die Steine, ihre Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. Ein Berg stürzt ein, ist auch nicht ganz alltäglich. Und schließlich noch ein Beispiel gebe ich aus Kapitel 34 für Erdbeben. 34, Vers 20. In einem Augenblick sterben sie. Und in der Mitte der Nacht wird ein Volk erschüttert und vergeht. Und Mächtige werden beseitigt ohne Hand. In einer Nacht wird ein ganzes Volk, nicht nur ein Teil von einem Volk, weggerafft durch ein Erdbeben. Ja, so können wir weiterfahren. Also eine schreckliche Zeit des Leidens allgemein. Und in dieser Zeit fällt die Geschichte des leidenden Hiob. Ja, eben, es gibt noch viele andere Stellen. Genau, auch dort wird ein Volk plötzlich, werden Völker plötzlich hinweggerafft. Ich habe das nur so beispielhaft. Das Buch ist voll von Katastrophen. was alles sehr gut in diese vorabrahamitische Nachsintflutlichkeit hineinpasst. Und es ist damit auch die Zeit der Höhlenmenschen. Da fragen doch immer wieder Schüler, steht in der Bibel auch etwas über Höhlenmenschen? Oh ja, Hiob 30, da sagt Hiob: Und nun lachen über mich Jüngere als ich an Jahren, deren Väter ich verschmähte, den Hunden meiner Herde beizugesellen. Wozu sollte mir auch die Kraft ihrer Hände nützen? Die Rüstigkeit ist bei ihnen verschwunden. Durch Mangel und Hunger abgezehrt, nagen sie das dürre Land ab, welches längst öde und verzöcken Salzkraut bei den Gesträuchen, und die Wurzel der Ginster ist ihre Speise. Aus der Mitte der Menschen werden sie vertrieben, man schreit über sie wie über einen Dieb. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Gesträuchen kreischen sie, unter Dorngestrüpp sind sie hingestreckt, Kinder von Verworfenen, ja Kinder von Ehrlosen, sind sie hinausgepeitscht aus dem Lande. Höhlenmenschen zur Zeit von Hiob. Nun, wir müssen das uns so vorstellen, nach der Sprachenzerstreuung in Babel sind die verschiedenen Urstämme ausgewandert nach Asien, nach Afrika, nach Europa. Und besonders in Europa gab es die große Eiszeit. Große Teile von Europa waren bedeckt mit Eis und die Leute waren nicht primitiv. Aber sie waren in so schwierigen Situationen, dass sie mit dem, was möglich war, in Höhlen überleben mussten. Aber sie haben dann auch ganz toll gemalt, was gar nicht so unter dem Niveau vom 20. Jahrhundert lag. Ja gut, die könnten auch schöner malen, wenn sie wollten. Aber die drücken ja aus, was der Zeitgeist ist. Das ist die Sache. Aber eben durch diese schwierigen Situationen, es gab auch Zwistigkeiten zwischen den verschiedenen Stämmen, wer darf dieses Land für sich nehmen? Das gab also auch dauernd militärische Auseinandersetzungen, und dann eben die erschwerten klimatischen Verhältnisse zwangen die Leute, eben in Höhlen zu wohnen. Und dann haben wir auch die Dinosaurier zur Zeit von Hiob, aber davon nach der Pause.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Hiob.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.